Hallo und willkommen zu Time Travel Vigilantes.
Hallo.
Und willkommen zurück zum Terminapril. Mein Name ist Michael Heide.
Ich bin Mariella Linkert.
Und nach zwei sehr, sehr guten Terminator-Filmen war dann irgendwie die Luft raus.
Und James Cameron hatte keine Lust mehr.
Das ist richtig. Das Problem ist, also zum einen, dass die bisherige Produktionsfirma Carolco Pictures pleite ging und dann ein jahrelanger Streit um die Rechte losging. Mit sehr vielen Interessenten. Fox wollte die Rechte kaufen, entschied sich aber dagegen, weil Camerons Titanic zu teuer wurde und Fox es für unwahrscheinlich hielt, dass der Film sein Budget wieder einspielen würde. Für alle, die es vergessen haben, Titanic wurde stattdessen der erfolgreichste Film überhaupt. Anstelle von Fox sprangen daraufhin Mario Casar und Andrew Weiner von Carolco ein, der Produktionsfirma von Terminator 2, deren Konkurs die Rechte ja überhaupt erst wieder verfügbar gemacht hatte. Die neue Firma nannten sie einfach C2 Pictures.
Wow.
Lol.
Wow, kreativ. Das zeigt sich ja später auch noch.
Neben Terminator 3 produzierte C2 sonst nur das I Spy Remake mit Eddie Murphy und Owen Wilson, Basic Instinct 2 sowie die ungarische Produktion Children of Glory. Außerdem waren sie noch Co-Produzenten der ersten Staffel der Sarah Connor Chronicles Fernsehserie, bevor die Firma auch wieder aufgelöst wurde. Die Rechte zu kaufen dauerte wie gesagt sehr, sehr lange und war auch gar nicht mal billig. Aber der Plan war, die Terminator-Filme waren bisher erfolgreich genug, vor allem der zweite, wenn wir da Cameron und Schwarzenegger und Hamilton und Furlong dran setzen, dann wird der schon wieder genauso gut. Dann wollte Cameron nicht. Naja gut, wenn wir Schwarzenegger und Furlong und Hamilton dran setzen, dann wird das schon wieder genauso gut. Dann wollte Hamilton nicht. Naja gut, wenn wir Schwarzenegger und Furlong dran setzen, dann wird das schon wieder genauso gut. Und dann ist Furlong aufgrund seiner letzte Folge bereits angesprochenen Drogenprobleme ausgefallen.
Also hatten sie noch Schwarzenegger.
Ja, und der wurde dann immer teurer, zumal er ja auch vorhatte, als Governor in Kalifornien zu kandidieren und sehr viel Zeit zum Drehen hatte er dann nicht mehr.
Vor allem wollte der auch nicht ohne Cameron drehen.
Das ist noch der Punkt. Er hat lange Zeit versucht, Cameron zu überzeugen, aber Cameron hat sich einfach nicht breitschlagen lassen. Der hatte dann aber auch in der Zwischenzeit Titanic gedreht, den bis dato erfolgreichsten Film der Welt. Der musste nichts mehr beweisen. Der hatte es nicht mehr nötig, noch eine Fortsetzung zu drehen. Also hat er sich auf sein Traumprojekt schon spezialisiert und da bereits mit der Arbeit an Avatar begonnen. Ja, und letzten Endes kehrte dann irgendwie so überhaupt niemand mehr zurück, der ansatzweise wichtig war, mit Ausnahme von Schwarzenegger, der dann dafür aber auch 25 Millionen Dollar gekriegt hat.
Ich habe 29 Millionen gelesen.
29? Also ich habe auf der Wikipedia-Seite zu Terminator 3 25 gelesen.
Ich habe auf IMDb Movie Trivia 29,25 gelesen.
Ja, so oder so, es war sehr viel Geld. Das gesamte Budget des Films, und der zweite war mit 102 Millionen, damals der teuerste Film aller Zeiten, der zweite kostete 187,3 Millionen.
Wow.
Also wirklich abartig viel.
Aber er hat ja auch genug wieder eingespielt, ne?
Weniger als der zweite.
Achso, entschuldige, ich dachte, der zweite hätte so viel gekostet.
Der zweite hatte 102 Millionen gekostet.
Ah, und der dritte ist noch teurer.
Und hat über 520 teurer. Wieder eingespielt. Und der dritte war noch teurer, also nicht fast doppelt so teuer, aber 187 ist schon ordentlich. Der hat nur, in Anführungsstrichen, 433 eingespielt. Aber die haben sich halt auch wirklich gefühlt gar keine Mühe gegeben. Der Regisseur war Jonathan Mostow. Der hätte 1997 beinahe The Game gedreht, bevor der Film dann an David Fincher ging, der einen wirklich guten Film draus gemacht hatte. Stattdessen hatte er dann 97 Breakdown gedreht mit Kurt Russell, einen Film, über den heute niemand mehr spricht.
Korrekt.
2000 folgte der U-Boot-Film U-571 mit Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel, ein Film, über den heute niemand mehr spricht. Ja, und dann boten sie ihm auch schon Terminator 3 an.
Ein Film, über den man heute nicht mehr gut spricht.
Nicht mehr gut spricht, ja. Ja. Edward Furlong wurde ersetzt durch Nick Stahl. Damals noch immer ein relativer Newcomer. Der hatte zwar Rollen in The Thin Red Line und Bully, aber trotzdem kannte den irgendwie keiner. Zwei Jahre später spielte er eine der Hauptrollen in Sin City als den Yellow Bastard, den man unter diesem ganzen Make-up und der gelben Farbe überhaupt nicht erkennen konnte. Und das war eine bessere Performance als hier.
Vielleicht deswegen.
Vielleicht. Die einzig gute neue Person im Cast ist Claire Danes. Ja, und dann gibt es halt noch Kristanna Loken, die damals auch keiner kannte und die danach noch mit Uwe Boll den entsetzlichen Blood Rain gedreht hat. Über den Rest können wir reden, wenn die Leute im Film auftauchen. Aber gut sind die halt alle nicht. Und es ist halt schon sehr verräterisch, wenn du auf einen Namen tippst und Wikipedia sagt dir dann nur als Vorschau, bla 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 is an American character actor who is particularly known for his role in Terminator 3 Rise of the Machines.
Ja.
Und halt sonst nicht viel. Ja. Ja. Komm, bring was hinter uns, gucken wir uns den Rotz mal an. Ich habe den damals im Kino gesehen und ich war maßlos enttäuscht.
Ich bin gespannt. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich schaue es mir einfach mal an.
Das Problem nach dem zweiten Teil ist, dass ich halt wirklich bei jedem einzelnen Film gesagt habe, boah, der ist ja noch schlechter als der davor. Das heißt, nach 4 und 5 weiß ich gar nicht, wie schlecht im Vergleich 3 jetzt tatsächlich ist, wenn ich ihn jetzt nochmal gucke. Ich muss dazu sagen, 6 ist aber besser. Also 6 ist echt der drittbeste im Franchise, finde ich. Aber ja, kommen wir zu. Jetzt erstmal Terminator 3. Bis gleich.
We'll be back.
Und da sind wir wieder.
Willkommen zurück.
Terminator 3 ist definitiv der schlechteste Terminator-Film bis hierhin.
Auf jeden Fall.
Und ich weiß rückblickend nicht mehr, ob er besser oder schlechter ist als Terminator 5. Ich habe Terminator 4 jetzt plötzlich besser in Erinnerung als 3, aber ich muss den auch nochmal sehen.
Tun wir ja dann noch.
Ja. Was mich jetzt gerade am meisten interessiert, ist, ob Terminator 3 besser oder schlechter ist als das bisherige Schlusslicht auf unserer Time-Travigilantes-Liste. Das ist The Flash, aber da kümmern wir uns erst am Ende dieser Folge drum. Terminator 3 beginnt damit, dass der neue John Connor, Nick Stahl, die Worte seines Vaters wiederholt. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, wir haben unser Schicksal selbst in der Hand. Dann fügt er hinzu, dass er das nur zu gerne glauben würde. Der Konflikt zwischen Schicksal und persönlicher Freiheit ist ja von den ersten beiden Filmen sehr unterschiedlich beantwortet worden. Der erste Film war ganz klar selbst konsistent. Der zweite war es ganz klar nicht.
Jo.
Was ja eigentlich ein Paradox bedeuten würde. Denn wenn Miles Dysons Zerstörung von Cyberdyne und das Einschmelzen von dem Arm und dem Chip und dem T-1000 und dem T-800 verhindert, dass Skynet die Macht übernimmt, dann würde das ja auch bedeuten, dass Skynet niemals den T-800 zurückschickt, um Sarah Connor zu töten, Kyle Reese nicht hinterhergeschickt wird, John Connor nie geboren wird und die Schlange beißt sich selber in den Schwanz. Und um diesen Konflikt aufzulösen und dieses Paradox zu verhindern, hat jetzt Terminator 3 die Mission, dass Skynet eben doch entsteht. Unabhängig von den Ereignissen aus Terminator 2. Wie das Ganze aufgeht, sehr unbefriedigend. Der Film geht kühnerweise davon aus, dass Menschen den dritten Film sehen könnten, die die ersten beiden nicht gesehen haben.
Ja. Yeah.
Darum fasst John dann noch einmal die Ereignisse von Terminator 1 und 2 zusammen. Schon vor seinem Tod. Anmerkung aus dem Schneideraum. Gemeint ist natürlich vor seiner Zeugung. Sollte er von einer Kampfmaschine getötet werden, dann noch einmal, als er ein Teenager war. Beide Male haben sie gesiegt und noch dazu den Judgment Day verhindert. 1997 kam und ging und nichts passierte. Aber seine Albträume blieben. Und jetzt schneidet der Film wieder in die Zukunft, wo die Schlacht der Menschen gegen die Terminatoren trotz allem weitergeht. Mit krude am Computer animierten Terminatoren, die gegen die hervorragenden und preisgekrönten praktischen Effekte der Vorgänger ungefähr so überzeugend aussehen, als wären sie in Flash animiert.
Sie sehen so schrecklich aus.
Ja.
Und was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass das Intro 1:1 geklaut ist.
Jetzt sag nicht von der Outer Limits Episode Soldier.
Nein, von Teil 1.
Ja, natürlich.
Es ist das Gleiche, es ist keine Steigerung, es ist kein neuer Aspekt und das zieht sich durch den ganzen Film.
Ja.
Es ist einfach schlechter nachgemacht.
Ja, das wirkt, als würdest du irgendwie einem AI-Bildgenerator sagen, hey, gib mir nochmal bitte das Intro von Terminator 1.
Ja.
Und dann entsteht dabei dieser Klumpatsch.
Wahrscheinlich wird es die AI besser machen.
Ja. Oder.
Oder die AI. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen.
In den ersten beiden Filmen kamen die Terminatoren aus der Zukunft in irgendwelchen verlassenen Hintergassen an, weil es ja geheime Missionen waren. Ja. Die wollten ja nicht Aufsehen erregen. Im dritten Film knallt Kristanna Loken als T-X völlig lachhaft geschminkt in ein Schaufenster. Es kann doch nur lebende organische Materie transportiert werden, also kein Make-up. Das heißt, es ist Teil ihrer Shapeshifting-Kräfte, sich als Mensch zu tarnen in der postapokalyptischen Zukunft, in der sich die Überlebenden nicht mehr schminken.
Ja, aber also ich meine, das wird ja in den Fragmenten der Datenbanken der Menschen,
die es gibt noch doch erhalten. Keine Datenbanken der Menschen
mehr. Naja doch, die sind nur in weiten Teilen zerstört. Hm. Und in weiten Teilen heißt vielleicht, ist, sag mal, ein Titel von einem ganz schrecklichen romantischen Film.
Während du schliefst.
Kenne ich nicht, aber von mir aus. Ja. Vielleicht ist der erhalten und daran orientiert sie sich, wie Menschenfrauen aussehen.
Großartig. Ich glaube ja vielmehr, beim Modell TX scheint Tarnen einfach keine Priorität mehr zu haben. Denn statt sich die Kleidung von den Schaufensterpuppen direkt neben ihr zu nehmen, oder die wie der T-1000 zu kopieren, um sich besser zu tarnen, geht sie jetzt einfach nackt auf das nächste Cabrio zu.
Oh. Du hast recht, sie ist in einem Bekleidungsgeschäft.
Ja.
Siehst, das ist mir noch nicht mal aufgefallen.
Den Drehbuchautoren und dem Regisseur und den Editors und den Special Effects Leuten und sämtlichen Produzenten dieses Films auch nicht. Mhm. Die Fahrerin des Cabrio glaubt, die blonde Frau sei in einer Notsituation, aber der T-X bringt sie nur offscreen um. Ohne dass der Film es zeigt. Und dann stiehlt sie das Auto der Frau, ihre Kleidung und ihre Frisur. Und das Handy, mit dem sie eine Telefonnummer anruft. Auf die Modemgeräusche am anderen Ende reagiert sie mit ähnlich klingenden Geräuschen, was natürlich tatsächlich funktioniert, aber auch verdammt unangenehm für unsere Ohren ist.
Ja. Gab übrigens, ich habe den Namen vergessen, aber es gab einen Freaker, die hießen so früher für Freaks und Phones. Mhm. Also ganz früh Form des Hackings.
Ja, ja, Freak mit PH.
Genau.
Ja, ja.
Der hatte ein wahnsinnig gutes Gehör und der hat sich tatsächlich beigebracht, auf welcher Frequenz er pfeifen muss, um gratis ins Internet zu kommen.
Das ist ja geil.
Mhm. Also das hat funktioniert.
Ja. In der Tat. Auf ihrem seit dem T-800 deutlich verbesserten Head-Up-Display ruft sie die heruntergeladenen Daten über John Connor und ihre anderen Zielpersonen ab, weil Telefonbücher seit 1984 irgendwie aus der Mode gekommen waren. Dann wird sie von der Polizei verfolgt, weil das in Terminator-Filmen am Anfang nun mal so ist. Und weil sie zu schnell gefahren ist. Der Cop steigt aus seinem Wagen, ihr Blick fällt auf ein Victoria's Secret Plakat und sie bläst dann ihre Oberweite auf, bevor er an ihrem Wagen ankommt. Um den Polizisten besser zu überreden, sie gehen zu lassen, nicht weil Jonathan Mostow einen Kink hätte oder so.
Auf jeden Fall. Also ich meine, man kann es verargumentieren, aber...
Man muss es auch wollen.
Ja, man muss es auch wollen, es ist nicht nötig.
Ja. Der Cop will trotzdem ihre Papiere sehen, aber sie nimmt ihm nur die Pistole ab. Auch das wieder offscreen, ohne dass wir es sehen können. Mhm. Stattdessen lernen wir jetzt John Connors Love Interest für diesen Film kennen, Kate Brewster, gespielt von Claire Danes aus Romeo and Juliet und Stardust. Sie schmachtet ein Foto von ihrem Verlobten an und telefoniert dann mit ihrem Vater, einem Army General. Dessen Schauspieler David Andrews hatte nie eine größere Rolle als hier, wir haben ihn allerdings sogar schon in einem anderen Film gesehen.
Ja?
Im ersten Nightmare on Elm Street hatte er nämlich eine Rolle als Foreman. Eine Rolle, die so groß ist, dass sie selbst im Nightmare on Elm Street Wiki nicht mal einen vernünftigen Eintrag hat.
Wow.
Selbst dort steht nur, Foreman is a character in A Nightmare on Elm Street. Die Quellenangabe dazu, die IMDb-Seite von Nightmare on Elm Street. Das ist echt ein gutes Zeichen.
Oh.
Nach den 25 Millionen für Schwarzenegger hat die Castingagentur wirklich den Boden vom Fass ausgekratzt. Womit sich Kates Vater gerade herumärgert? Mit einem unbekannten neuen Computervirus, der all ihre Systeme bedroht. Sein Cheftechniker schlägt vor, diese neue KI zu nutzen, um den Virus zu bekämpfen. Eine KI namens Skynet. Aber Kates Vater glaubt nicht, dass diese KI dazu bereit ist. Er will weiterhin, dass die Menschen die Entscheidungen treffen. Ein Vorsatz, der in diesem Film nicht lange anhalten wird. In einer Wüste aus Computermatsch kommt jetzt ein weiterer Besucher aus der Zukunft an. Sieht aus wie ein T-800, ist aber ein T-850 und damit etwas weiterentwickelt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die T-Nummer immer, wie weit der Terminator entwickelt ist, also welche Waffensysteme.
Das genau, Endoskelett,
genau,
ja.
Genau. Welche Waffensysteme, was er kann und so weiter. Und das Model ist dann, wie er aussieht, also genau. Den besten Schauspieler erstickt.
Ja, und das Modell 101 ist halt Arnold. Mhm. Also nackt wäre, wie eh und je.
Also wäre das ein T-850 Model 101?
Genau.
Okay.
So habe ich es auch verstanden. John trampt mittlerweile nach Hause. Er ist nirgendwo registriert, weil er nicht im System auftauchen und von Terminatoren gefunden werden möchte, nur für den Fall, dass die doch noch eines Tages kommen. Spoiler, sie finden ihn jetzt gleich, in wenigen Minuten.
Ja.
Dann bricht er in eine tierärztliche Praxis ein und stiehlt Medikamente. Der T-850 braucht wieder Klamotten, er geht wie in Teil 2 zur nächsten Bar und das Drehbuch recycelt jetzt tatsächlich eine Anekdote vom Dreh des zweiten Films.
Es ist tatsächlich Ladies' Night.
Ja. Also, wie du letzte Woche beschrieben hattest, war eine Dame am Drehort der Bar in Judgment Day angekommen und ist hineingestolpert, überfordert davon, Schwarzenegger dort nur in der Unterhose stehen zu sehen. Und er hat ihr dann erzählt, es wäre männliches Strippertag. Und darum ist das jetzt hier ein Stripclub und heute ist männliches Strippertag. Der Türsteher ist MC Gainey aus Con Air, Wild Hogs und Lost. Er hat aber auch keine große Rolle. Die weiblichen Gäste sind erfreut, den nackten Arnold zu sehen. Und dann läuft Macho Man von den Village People. Ein Stripper in Lederklamotten kommt auf die Bühne. Arnold befiehlt ihm, take off your clothes. Und der sagt ihm nur, er solle Geduld haben. Arnold wiederholt den Befehl. Der Typ sagt, talk to the hand. Und Arnold macht genau das. Er greift die Hand und spricht da rein, als wäre es ein Mikrofon. Und schlimmer noch, er merkt sich den Satz für später. Ich möchte gerne den humorlosen ersten Teil zurückhaben.
Ja, es ist halt wieder so ein, es ist nicht neu, dass er Sätze lernt.
Ja.
Es ist nur schlecht adaptiert in diesem Film.
Ja.
Und es ist nicht neu, dass er in eine Bar geht und sich Klamotten sucht. Es ist nur schlecht adaptiert in diesem Film.
Ja.
Die Frauen benehmen sich völlig unrealistisch, finde ich.
Ja.
Also das ist so, wie wenn du jemanden, der noch nie in einer Strip-Veranstaltung warst, fragst, wie sich die Männer dort gegenüber den Frauen verhalten und das dann einfach auf weibliche Rollen schreibst.
Ja.
Und diese völlig überzeichnete Darstellung von einem wahrscheinlich homosexuellen Tänzer ist noch viel schlimmer.
Mhm.
Zumal die meisten männlichen Stripper meines Wissens nicht homosexuell sind, aber das ist ja auch völlig egal im Endeffekt.
Mhm. Regisseur Jonathan Mostow hat hinterher ein Interview an Vulture gegeben. Und dort hat er gesagt, dass sein Problem war, dass Terminator 2 so ein bahnbrechender Film war. Und dass er wusste, dass die Leute skeptisch sein würden. Warum brauchen wir überhaupt noch einen dritten Film? Und er hat versucht, diese Kritik zu entwaffnen, indem er am Anfang des Films ganz viel Humor reinstreut. Und er sagt, das ist halt nicht ganz aufgegangen, ein bisschen davon ist halt nicht besonders gut gealtert, aber wenn du damals den Film im Kino gesehen hast, dann hat es funktioniert.
Aha.
Ich habe den Film damals im Kino gesehen und ich sage, das ist gelogen.
Okay.
Es kommt sogar noch schlimmer. Die nächste Szene zeigt Arnold, wie er die Bar wieder verlässt, jetzt in der Lederkluft des Strippers. Und wie im zweiten Teil zieht er eine Sonnenbrille auf und das ist jetzt kein cooles schwarzes Modell, sondern eine Sternchenbrille wie von Elton John. Kannst du mich mal bitte daran hindern, mich totzulachen?
Ha.
Er guckt direkt in die Kamera, dann zieht er die Brille wieder aus und zertritt die Gläser. Unglaublich lustig.
Ha.
Er stiehlt ein Auto, schaltet den Alarm aus und schließt den Wagen kurz. Vorher sieht er aber noch hinter der Sonnenblende nach, ob dort vielleicht der Zündschlüssel versteckt ist.
Woher weiß er das? Das wusste der Terminator im zweiten Teil nicht.
Mhm.
Das hat er erst von John Connor gelernt.
Ja.
Dieses Modell ist aber zerstört worden, ohne jemals in die Zukunft zurückgekommen zu sein.
Mhm.
Woher weiß dieses Modell das?
Ich vermute, dass es John in der Zukunft dem T-850 beigebracht hat. Ah, nee, kann er ja nicht.
Er war
der
tot.
War ja schon tot, ja. John hat es Kate beigebracht und Kate hat es dem T-850 beigebracht, bevor sie ihn zurückgeschickt hat.
In einem Dialog später reden John und der Terminator darüber und John sagt, great, now, also wunderbar, jetzt muss ich dir alles nochmal beibringen.
Mhm.
Also nein.
Mhm.
Es ergibt einfach nur keinen Sinn.
Natürlich nicht. Genauso wenig, dass der T-850 im Gegensatz zu seinem Vorgängermodell nicht John Connors Befehle befolgen muss. Und er macht das aber die halbe Zeit dann trotzdem wieder.
Wenn es halt gerade zur Mission passt.
Ja.
Respektive zur Storyline.
Ja, eben. TX, übrigens ein sehr bescheidener Name, kommt an einem Fastfood-Restaurant an und fragt am Drive-Thru-Schalter nach einem José Barrera. Der sagt ja. Sie fährt zum Ausgabefenster und erschießt ihn. Und die Terminatoren haben seit Sarah Connor im ersten Film anscheinend gar nichts dazu gelernt. Das ist halt dieses Sarah Connor, yes, boom.
Mhm.
José Barrera, sie, bumm.
Mhm. Aber diesmal hat sie wenigstens das Internet gecheckt, damit sie nicht alle José Barreras im Telefonbuch umbringen muss.
Ja. Ja. Stimmt. Die Nachrichten im Fernsehen erinnern uns an den Supercomputer-Virus.
Falls wir ihn vergessen haben.
Ja. Dann taucht TX schon bei ihren nächsten Opfern auf, Elizabeth und William Anderson, die 2003 noch Teenager sind, sturmfrei haben und eine Party schmeißen. TX bringt William um und geht dann ins Haus, um auch seine Schwester zu töten, was der Film uns nicht zeigt. Und ich sage ja nicht, dass die extreme Gewalt der Vorgänger den Reiz der Serie ausgemacht hätte. Aber die beeindruckenden Effekte, mit denen diese Gewalt für die Kamera simuliert wurde, halt schon irgendwie. Und das alles jetzt ersatzlos zu streichen, damit der Film eine niedrigere Altersfreigabe bekommt und theoretisch mehr Geld einspielen könnte, das bringt halt nichts, wenn der Film dadurch so langweilig wird, dass ihn niemand mehr sehen will. John kommt zugedröhnt in der Tierarztpraxis zu sich. Kate, die hier arbeitet, kommt jetzt auch an und bemerkt den Einbruch. Sie ruft die Polizei, aber John tritt dazu und bittet sie, den Anruf nicht zu tätigen. Um sie zu überzeugen, hält er ihr eine Pistole vors Gesicht, seitwärts gehalten wie ein Tarantino-Gangster.
Ja, er weiß es halt nicht. Warte, er weiß es besser.
Ja, das ist der Punkt. Er weiß es besser. Er ist trainiert worden. Sie reagiert geistesgegenwärtig und behauptet, das Mittel, das er geschluckt habe, würde für Hundekastration benutzt. Er glaubt das nicht, sie wirft ihm die Tablettendose zu und nutzt seine Verwirrtheit, um ihn zu überrumpeln und ihm die Pistole abzunehmen. Sie sperrt ihn in einen Käfig und geht dann zur Tür, weil eine Klientin mit ihrer Katze klingelt. Dann geht Kate zurück zu John und erkennt ihn wieder. Die beiden waren zusammen auf der Highschool, welch ein Zufall.
Wann war er nochmal auf der Highschool genau?
1995.
Aber ich meine, mit 10 ist er mit seiner Mutter abgehauen. Wann genau war er auf der Highschool?
Der Film hat es irgendwie abgeändert und die erklären jetzt, dass er 1995 schon älter war als 10.
Wobei, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie Highschool oder Junior High gesagt hat. Also vielleicht passt es.
Ja, aber sie sagen auch, es war die 8. Klasse.
Dann passt es halt wieder nicht.
Ja, tatsächlich waren die beiden zusammen, bevor er verschwand, nachdem seine Stiefeltern starben. Alle Hunde beginnen zu bellen. Kate geht auf den Flur und bekommt dort nur mit, wie die Katzenbesitzerin von der TX erschossen wird. Danach erst fragt die Maschine, Catherine Brewster? Und der Opfer antwortet nicht mehr, also nimmt sie eine DNA-Probe mit ihrem Finger, den sie sich in den Mund steckt. Zur Analyse. Nicht, weil Jonathan Mostow einen Kink hätte oder so.
Bestimmt nicht.
Sie macht sich auf die Suche nach der echten Kate, die sich in einem Schrank versteckt. Was sie findet, ist eine Mullbinde mit dem Blut von John Connor. Sie leckt auch daran, erkennt, dass sie es mit ihrer Hauptzielperson zu tun hat und verfolgt dann Kate bis zu ihrem Auto, um die zu befragen, wo John hin ist. Und ein Pickup-Truck kommt aus dem Nichts, rammt den TX und alles explodiert völlig sinnlos.
Ja, viel Action in diesem Film ist völlig sinnlos und auch nicht sehr spannend.
Ja, nicht. Das ist halt genau, James Camerons Handschrift fehlt.
Ja, es ist halt, ich könnte jetzt nicht genau sagen, welche Szenen CGI waren, aber unbewusst merkt man es trotzdem. Und das ist einfach lame.
Ja. Arnold steigt aus dem Pickup-Truck und er könnte jetzt die Zeile wiederholen, come with me if you wanna live, aber stattdessen fragt auch nur er, wo John Connor hin ist. Er verspricht, sie gehen zu lassen, wenn sie ihm antwortet, sie sagt es ihm, er sperrt sie trotzdem in ein Auto ein und sagt dann nur, I lied. Dann befreien sich gleichzeitig John aus seinem Käfig und TX unter den Trümmern, die sie begraben hatten. Johns Blick fällt auf den T-850 und er glaubt es, wieder mit einem bösen Terminator zu tun zu haben, aber Arnold sagt nur, you must live, und wirft ihn sich über die Schulter. Dann geht er sehr, sehr langsam zu dem Auto auf dem Parkplatz, in dessen Laderaum er vorher Kate eingesperrt hatte, und herrscht dann John an, er solle schnell wegfahren, schnell! Dann schießt er auf den TX, die hebt ihren Arm, verwandelt ihn in eine lächerlich unelegante CGI-Waffe und schießt einen gelben EMP-Blitz auf ihn. Also der Effekt ist so viel aufwendiger und muss so viel teurer gewesen sein als die Unterarmklingen des T-1000, aber es sieht bedeutend schlechter aus.
Ja.
Was ist da passiert?
Moderne Computertechnik, die müssen wir jetzt benutzen.
Der Film ist fast doppelt so teuer wie der zweite. Wie konnte das passieren? Das ist, Inflation alleine reicht nicht, um das zu erklären.
Außerdem ist der Film darüber gemacht, dass moderne Computertechnik nicht immer so gut ist.
Ja. Kate ruft vom Laderaum des fahrenden Autos die Polizei an. Eine Möglichkeit, die der T-850 nicht vorhergesehen hat, weswegen er ihr nicht das Handy abgenommen hat. Dabei wissen Terminatoren, was Handys sind, sonst hätte TX nicht mit einem Daten downloaden können.
Ich habe das so interpretiert, dass Kate die 911 wählt, bei der TX rauskommt, die dann mit ihr spricht und dann das Signal kappt.
Ist das so?
Ich habe das so interpretiert, weil der TX sich wieder ins Netz einwählt, dann sehen wir Kate telefonieren, ne, und dann spricht sie mit irgendwem, kommt nicht durch, kein Netz. Also ich habe das so interpretiert, dass sie durchaus beim TX rauskommt. Und dann nämlich fragt die Frau von den Operators, where are you? Und sie beschreibt ganz genau den Wagen, wo sie gerade unterwegs sind. Und dann legt die TX auf.
Wie beschreibt sie, wo sie gerade unterwegs sind, wenn sie nicht aus dem Fenster gucken kann?
Sie beschreibt, ich bin in einem Van, der sieht so und so aus. Da steht das und das auf der Seite. Ah, okay. Und das Kennzeichen lautet so und so.
Ah, okay.
Also ich denke, das war schon die TX.
Ach, du hast ihr gegenüber, mit dem sie telefoniert?
Ja.
Ach so. Aber die schicken doch gleich trotzdem Polizeiwagen dahin.
Naja, ich meine, da rasen zwei Leute mit völlig überhöhter Geschwindigkeit über den Highway.
Ne? Ich hatte gedacht, die kommen, weil sie angerufen hat.
Das glaube ich nicht. Also könnte auch sein, was weiß ich, der Film. Vielleicht beides. Vielleicht hat die TX auch nur zugehört. Ich weiß es nicht.
Vielleicht habe ich den Film auch einfach nur falsch verstanden. Vielleicht ist er aber auch etwas missverständlich geschnitten.
Ich meine, wenn wir beide denselben Film gucken und zwei völlig unterschiedliche Interpretationen haben, was da passiert ist, also vielleicht missverständlich geschnitten.
Ja. TX steuert jetzt ein Auto aus der Ferne mit ihrer eingebauten Fernsteuerung, mit der sie alle Maschinen kabellos kontrollieren kann. Auch den T-850, aber auf die Idee kommt sie hier noch nicht. Dann fährt sie mit einem Baustellenkran weg. Arnold verfolgt sie auf einem Motorrad, weil er im zweiten Teil auch eins hatte.
Zu dem Motorradfahrer sagt er übrigens auch nicht get out, weil das in dem Fall auch keinen Sinn ergeben würde, zugegeben, sondern get off. Das finde ich dann aber wieder eine schöne Adaption, weil hier macht sie Sinn.
Ja, aber jetzt gleich kommt ja trotzdem noch get out.
Ja.
Kate kommt in der Zwischenzeit endlich drauf, das Fenster zum Führerraum zu öffnen und John zu sagen, dass sie auch im Wagen ist. Davon abgelenkt rammt er ein anderes Auto. Dessen Fahrer ist natürlich sauer, geht auf ihn zu und hört dann Kate um Hilfe rufen. Dann fahren auch schon die ersten Polizeiwagen vorbei und dann rammt der Kranwagen den Wagen von dem anderen Typen. TX lenkt die Polizeiautos einfach von der Straße und schießt dann mit ihrem EMP-Arm auf Johns Auto. Sie verfehlt ihn aber und trifft einen Lastwagen voller Gasflaschen, damit Mostau uns mehr unbefriedigendes Hirn aus Krachbum geben kann. Ich wünsche mir so sehr James Cameron zurück.
Also die Action ist hier halt komplett zufällig.
Ja.
Es ergibt keinen Sinn, wann was warum kaputt geht.
Ja.
Es ist nur Hauptsache, es geht viel kaputt.
Ja, und es ist langweilig. Alles knallt wild durcheinander wie beim Destruction Derby. Noch dazu ist alles hektisch geschnitten. Man glaubt zu keiner Zeit, es mit tatsächlichen Stunts zu tun zu haben, obwohl das wahrscheinlich sogar der Fall ist in den meisten Szenen. Und wir haben einfach kein Gefühl dafür, wie sich die einzelnen Fahrzeuge zueinander befinden. Also welchen Abstand sie haben, wie schnell welches von ihnen in welche Richtung fährt. Und das nimmt halt jegliche Dramatik aus der Szene. Das ist alles bloß so ermüdend wie Filme von Zack Snyder und dabei noch weniger spektakulär.
Und dann geht's auch noch in Slapstick über sie, rammen dann Trampolinen und schleifen das eine Weile mit in so ein Bällebad. Und
ja, es ist fehlt so eigentlich nur, dass die so durch eine Glasscheibe fahren und durch einen Gemüsestand so, oh, meine Kohlköpfe.
Das wäre aber zu lustig gewesen.
Ja.
Also insgesamt gefühlt geht diese Szene 10 Minuten und ich habe 5 davon auf mein Handy geschaut, weil...
Du hast nichts verpasst.
Das ist aber langweilig.
Ja. Dann klaut Arnold ein Feuerwehrauto, sagt dem Fahrer, get out, wie in den ersten beiden Filmen. Und dann rammt der Kran plötzlich aus dem Nichts den Wagen von John. Dann rammt das Feuerwehrauto plötzlich aus dem Nichts den Kran. Dann ist TX plötzlich unter dem Kranwagen und Arnold am Steuer. Dann springt er auf den Wagen mit John und Kate. Dann ist TX plötzlich wieder am Steuer vom Kran. Dann steigt Arnold in den Wagen mit John und Kate ans Steuer, wo gerade noch John saß, aber ohne, dass der Wagen dabei abbremsen würde.
Ja.
Wie machen sie die Übergabe vom Gaspedal?
Das ist verklemmt.
Zeigt der Film das?
Nein, aber das wird schon so sein.
Grob packt er John, um ihn auf Gehirntraumata zu untersuchen, und er hat keine.
Übrigens, die Szene hat Arnold Schwarzenegger zum Teil aus seinem eigenen Gehalt bezahlt, weil das Studio dachte, der Film würde sich dadurch verzögern und unnötig teuer werden. Ich gebe ihnen da recht. Aber Arnold Schwarzenegger hat die Szene wohl gefallen und hat dann 1,4 Millionen Dollar Gehalt aufgegeben, um sicherzustellen, dass sie gemacht wird.
Tja, das war jetzt nicht unbedingt 1,4 Millionen Dollar wert.
Nee. Aber gut, er hat 29, also 25 je nach Quellenlage bekommen, von daher.
John fragt, ob der T-850 sich an ihn erinnert. Und der antwortet nur, dass das letztes Mal ein T-800 war, bloß zufällig auch ein Modell 101. Was das alles soll? Er will John und Kate an einen sicheren Ort bringen. Kate wird nämlich in der Zukunft einer seiner Leutnants werden. Genau wie es der Fastfood-Typ und die Partygeschwister geworden wären. Darum die multiplen Zielpersonen der TX. Diesmal. Es stellt sich heraus, dass sie den Judgment Day nicht verhindert, sondern nur verschoben haben. Aufhalten lässt sich das Schicksal nämlich nicht. Was beinahe Selbstkonsistenz impliziert, aber dann würde die Apokalypse ja im selben Jahr passieren und ließe sich nicht willkürlich auf der Zeitachse hin und her schieben. Also können sie ja doch die Zukunft ändern, aber nicht so, wie sie wollen.
Du erinnerst dich doch an diese Canon-Events auf Spider-Man.
Oh, ja. Ich habe aber noch eine Frage. Woher wissen die Terminatoren, in welcher Weise sich das Schicksal ändern lässt und in welcher nicht? Glauben die Killermaschinen an göttliche Vorsehung? Oder haben sie Experimente gemacht? Falls ja, würde ich das gerne sehen. Das wäre sicherlich interessanter als dieser Bullshit hier. Einfach nur Terminatoren, die Experimente machen und Philosophie über das Zeitreisen betreiben.
Davon hätte ich wirklich gerne einen Film.
Ja. Dann schneidet er sich selbst mit einem Messer auf, während John das Steuer hält. Und er erklärt, dass die TX sehr viel weiterentwickelt ist als er, weswegen er auch keine Chance haben wird, sie zu besiegen. Was der Film im Laufe der Handlung wieder vergisst.
Mhm. Aber es greift ein bisschen die Dynamik von den letzten beiden auf. Das gefällt mir ganz gut. Da war es ja immer ein Mensch. Mhm. Also im ersten Teil wird ein Mensch zurückgeschickt und ein T-800. Mhm. Dem der Mensch natürlich gnadenlos unterlegen ist.
Ja.
Im zweiten Teil wird ein T-800 zurückgeschickt und ein T-1000, dem der T-800 natürlich gnadenlos unterlegen ist.
Ja.
Und in diesem Film ist es ein T-850, vorhin die Vorkabe, aber ist ja auch egal, und ein TX, dem der T-850 natürlich gnadenlos unterlegen ist. Also irgendwie,
ja, aber eben nicht so gnadenlos wie bei den Vorgängern. Obwohl er behauptet, dass es sogar noch gnadenloser ist.
Ja. It's a plot device.
Ja. Apropos plot device. Er holt sich ein Plot-Device aus seinem Bauch, nämlich eine Energiezelle. Dann wirft er sie aus dem Fenster und sie fahren vor einer nuklearen Explosion davon.
Also ich meine, Nuklearreaktoren verkleinert in der Zukunft kann ich mir irgendwie vorstellen.
Aber da muss es doch trotzdem Fallout geben. Stattdessen halten sie sofort an der nächsten Tankstelle, die sie finden.
Ach so, ja, das ergibt keinen Sinn.
Also...
Aber die Tankstelle ist dieselbe wie in den anderen beiden Terminatoren-Filmen. Das muss die sein.
Ja, super. Warum sie dort halten? Weil der Terminator sie jetzt ausrauben muss. Warum der Terminator im ersten Film Sarah Connor nicht einfach mit der praktischen Taschenatombombe in seinem Bauch in die Luft gesprengt hat? Weil das der einzige Unterschied zwischen dem T-800 und dem T-850 war.
Oh, ist das so?
Ja, anscheinend.
Ja, also ich laut Trivia-Seite gibt's noch ein paar Updates, wie er hält ein bisschen mehr
etwas schärfer
aus und genau.
Ja. Aber warum Skynet dann nicht einfach eine T-850 statt dem T-800 in die Vergangenheit geschickt hat?
Den gab's da noch nicht. Das ist ja die Weiterentwicklung der Serie, die hat Skynet erst später erfunden.
Aber sie haben den T-800 und den T-1000 gleichzeitig zurückgeschickt, wie wir in Teil 2 erfahren. Den T-800 bevor John Connors Geburt und den T-1000 zu John Connors Kindheit.
Ja, aber da sind ja schon 10 Jahre dazwischen. Vielleicht ist es T-850.
Sie haben aber beide gleichzeitig zurückgeschickt.
Ach so.
Sie sind nur zu unterschiedlichen Zeiten angekommen. Du musst vierdimensional denken.
Die Zeitreisedynamik in diesem Film ergibt keinen Sinn für mich.
Ja, natürlich nicht. Aber wenn es den T-1000 schon gibt, dann sollte es doch auch den T-850 schon geben, weil die Zahlen bauen ja aufeinander auf. Die ältesten Terminatoren, die wir hier sehen, sind die T1.
Ja, aber
und danach
vielleicht
hat es genau 799 weitere Modelle gedauert, bis wir bei Schwarzenegger ankamen.
Aber vielleicht ist es sowas wie die Xbox X.
Oh Gott. Darum heißt die TX-TX.
Ja. Yeah. Oh,
sie ist Terminator Series X.
Oh no.
Oh Gott. Als der Tankwart fragt, ob er nicht vorhätte, das alles zu bezahlen, was er aus den Regalen gegrapscht hat, streckt der Terminator ihm die Hand entgegen und sagt, talk to the hand. Das ist alles so lustig, dass ich beinahe weinen muss, vor lauter vergessen zu lachen.
Ha.
John sitzt jetzt selbst im Laderaum und versucht, sich mit Kate anzufreunden. Die wirft ihm immer noch vor, sie zu entführen, weil sie den österreichischen Bodybuilder, der sie beide in das Auto gesperrt hat, schon wieder vergessen hat.
Ja, sie glaubt, glaube ich, dass die beiden kooperieren, weil sie halt zeitgleich bei der Klinik aufgetaucht sind.
Ja, vielleicht. John klopft an die Scheibe nach vorne und trägt den TH-150 auf, ihr zu sagen, wer er ist. Und er muss ja nicht seine Befehle befolgen. Er macht es aber jetzt trotzdem.
Plot-relevant.
Er erzählt was vom Anführer des Widerstands. Sie erklärt daraufhin, dass sie verlobt ist, weil das aus Sicht der Drehbuchautoren eine logische Antwort darauf zu sein scheint.
Ja.
Oder weil die Motivation einer Frau laut ihnen ausdrücklich vom Ehewunsch geprägt ist.
Oder weil Frauen sich halt generell nicht selbst verteidigen können, davon ausgehen auch selber. Und deswegen muss sie darauf hinweisen, ich bin verlobt und mein Mann wird dich schlagen.
Nach zwei Filmen mit Sarah Connor in der Hauptrolle halte ich das für etwas gewagt.
Ist ja ein neuer Regisseur, vielleicht. Ja.
Letzten Endes besteht ihre Rolle in der Zukunft aber eigentlich auch nur darin, John Connors Frau zu sein.
Ja, und Second in Command.
Ja, nach seinem Tod dann.
Also ja, sie definiert sich schon sehr über ihre Partner. Mhm. Die Figur des Verlobten heißt hier übrigens Scott Peterson.
Mhm.
Also ursprünglich. Aufgrund der Ähnlichkeit des Namens mit Scott Peterson, einem kalifornischen Mann, der hat Ende 2002 unglücklicherweise beim Angeln seine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind umgebracht. Das übrigens Connor hieß.
Ach du meine Güte.
Haben sie die Namen dann geändert und er heißt jetzt...
Peter Scottson.
Scott Mason.
Also.
Wird aber im Abspann immer noch als Scott Peterson geführt.
Oh, Fachleute bei der Arbeit. John beschreibt Kate jetzt seinen Konflikt. Er wird bald eine sehr wichtige Person für das Schicksal der gesamten Menschheit werden, aber dafür muss erst etwas sehr Schlechtes passieren. Und es klingt fast so, als sehne er sich den Judgment Day herbei, damit sein Leben einen Sinn bekommt.
Ja. Es wirkt halt so. Also er ist obdachlos, er ist medikamentenabhängig. Er kann nicht in die Klinik 500 Meter weitergehen, weil er vermutlich nicht krankenversichert ist. Also er führt jetzt kein so richtig schönes Leben.
Was mich nur wundert, ist, dass der Film nicht weiter auf diesen interessanten Konflikt eingeht. Die sprechen das jetzt hier kurz an und dann versuchen sie, den Judgment Day zu verhindern und am Ende akzeptiert er sein Schicksal und Ende.
Ja, weil es wäre nicht nachvollziehbar fürs Publikum, wenn er sich wünschen würde, dass der Judgment Day stattfindet, weil er ist doch der Held.
Ja. Sie weist ihn darauf hin, was er längst vergessen hat, nämlich, dass er und sie sich einst geküsst haben, bei ihrem ersten Date, exakt einen Tag vor den Ereignissen in Terminator 2. Dann kam Robert Patrick dazwischen und er hat sie darum bei ihrem zweiten Date versetzen müssen, was sie ihm immer noch übel nimmt.
Holy shit, war John Connor hochbegabt. Wenn der mit 10 Jahren in der 8. Klasse war.
Das Ding ist, der Film hat einfach ein Problem. Sie und John sollen zusammenkommen, damit die Geschichte einen romantischen Subplot bekommt, den nach Baukasten konstruierte seelenlose Drehbücher im Gegensatz zu Terminator 2 leider immer brauchen. Aber sie hat ja gerade gesagt, sie sei verlobt. Wie lässt sich das vereinen?
Naja, der Verlobte muss halt sterben.
Genau.
Und das tut er dann jetzt
auch. TX taucht einfach bei, wie heißt er, Scott Mason auf,
ja,
bringt ihn um und gibt sich dann als er aus, als zwei Polizisten an der Tür klingeln. Es scheint
gut gelöst.
Großartig. Warum sie den Verlobten überhaupt erst hatte?
Ist ja auch egal.
Ja.
Wahrscheinlich haben die beiden zusammen gewohnt und sie hat eigentlich nach Kate Brewster gesucht und dann ihn gefunden. Das ist halt so ein, wie sie Sarah Connor töten wollte und die Mitbewohnerin Ginger erwischt hat.
Ja. Es scheint kurz, als sei der T-850 endlich an seinem Ziel angekommen. Einem Friedhof irgendwo im Nirgendwo. Und er befiehlt den beiden auszusteigen. Aber wie kann das sein? Der Film dauert doch noch eine ganze Stunde. Ja, das ist gar nicht sein Ziel, sondern nur ein Zwischenstopp. Er geht mit den beiden in ein Mausoleum zum Grab von Sarah Connor, von dem John gar nicht wusste, wo es sich befindet, der Terminator anscheinend schon. Doch was ist das? In dem Sarg ist nicht ihre Leiche, sondern jede Menge Schusswaffen. Lebt Sarah Connor womöglich noch? Obwohl Linda Hamilton die Rolle nicht noch einmal spielen wollte? Ist das etwa vorausschauend, falls sie es sich bei einer kommenden Fortsetzung nochmal anders überlegen sollte? Nein. Und darum sagt uns jetzt der Terminator, dass Sarah zwischen Teil 2 und Teil 3 in Mexiko gestorben ist, verbrannt wurde und dass ihre Asche ins Meer geschüttet wurde. Aber dieses Waffenversteck hatte sie vorher in ihrem Testament verfügt. Woran sie starb? Hat sie sich wenigstens heldinnenhaft geopfert, um die Menschheit zu retten? Nein, sie hatte einfach Leukämie.
Ja, ich meine, kann man machen.
Ja.
Ist halt nur sehr unbefriedigend.
Ja. Als sich der Terminator kurz wegdreht, nimmt Kate eine Pistole aus dem Sarg und richtet sie auf ihn. Sie schießt, er spuckt die Kugel wieder aus Dann sagt er unlustig, don't do that. Plötzlich Tränengas. Die Polizei hat aus dem Nichts das Mausoleum umstellt. Und genau in dem Moment bekommt John Connor eine Krise. Er glaubt nicht mehr daran, dass er der große Anführer wird, den die Zukunft braucht. Und Arnold gibt ihm recht. Er ist nicht mehr die Hauptperson. Was den Konflikt des Charakters, dass er sich den Atomkrieg beinahe schon herbeizusehen scheint, abrupt beendet.
Naja, wenn er eh nicht mehr die Hauptperson ist, dann ist er jetzt auch egal, ne?
I lied.
Ja, nun.
Ja. Die Polizisten, die TX immer noch getarnt als Kates Verlobten im Auto haben, erfahren jetzt, dass Kate auf dem Friedhof ist. Sie wollen den Verlobten dorthin bringen, also bringt TX sie um und übernimmt die Kontrolle über den Wagen, um dorthin zu fahren.
Warum?
Guck mal, Themenwechsel. Ein völlig nutzloser Gastauftritt von Dr. Silberman, der sich jetzt um Kate kümmern soll. Nachdem sie stundenlang aus Los Angeles rausgefahren sind, an dieser Tankstelle vorbei und dann nochmal sehr viel weiter. Warum ist das jetzt plötzlich sein Zuständigkeitsbereich?
Weißt du, wie wenig Psychologen es gibt?
Ja.
Also ich meine, das ist nicht unrealistisch, dass er für 3 Precincts zuständig ist.
Er will sie beruhigen, also erzählt er jetzt von sich selbst. Dass auch er einst als Geisel genommen wurde und dass es ganz normal ist, wenn man danach geisteskrank ist. Sehr kompetent, Dr. Silberman. Sehr taktvoll und noch dazu überhaupt nicht ableistisch.
Nö, und sehr hilfreich. Also,
total.
Ich habe immer gehört, wenn mir jemand erzählt, dass es ihm schlecht geht, rede ich am besten über mich.
Und bezeichnet dich dann auch noch als geisteskrank.
Ja, genau.
Ja.
Ich soll dich ja bestätigen in
ja,
der
natürlich.
Weltanschauung. Und
Dr. Silberman, der schlechteste Psychologe der Welt.
Also, Dr. Loomis war Ace dagegen.
Ja.
Während der Friedhofsszene werden über dem Bildschirm des Terminators übrigens verschiedene Informationen eingeblendet. Also wie viele Kugeln hat er abgefeuert, Human Casualties, solche Sachen. Und die Namen, die darunter rollen, sind ganz viele Mitglieder der Abteilung für Visual Effects.
Ach so, ich dachte, das wären die Unterstützer bei Kickstarter gewesen, die den Film produziert haben.
So sieht er aus.
Ja.
So sieht er aus.
Arnold geht mit dem Sarg auf den Schultern aus dem Mausoleum und lässt alle Cops auf ihn schießen. Silbermans Blick fällt auf ihn, er erkennt den Terminator wieder und damit verabschiedet er sich aus diesem Film und gleichzeitig aus dem gesamten Terminator-Franchise. Also nicht, dass ich ihn vermissen würde, aber warum haben sie ihn überhaupt für diesen ruhmlosen Cameo zurückgebracht? Es kommt aber noch schlimmer. Silbermans Schauspieler Earl Bone hat unmittelbar nach diesem Film seine gesamte Leinwandkarriere beendet und bis zu seinem Tod letztes Jahr nur noch als Voice-Actor gearbeitet, zum Beispiel als LeChuck in den Monkey Island-Spielen.
Nachvollziehbar, wenn ich mir den Film anschaue.
T-850 packt den Sarg in einen Leichenwagen und kündigt dann an, dass sie Kate einsammeln müssen, die sie irgendwie in all dem Chaos verloren haben.
War ja auch nicht die Hauptperson.
Zum einen brauchen sie die Militärkontakte ihres Vaters, um zu lernen, wie man Skynet besiegt. Spoiler, das ist im Verlauf des Films gar nicht mehr so wichtig.
Plot Device.
Zum anderen wird sie eines Tages Johns Ehefrau.
Das ist der relevante Teil.
Aber die Zukunft ist ja nicht in Stein gemeißelt. Es sei denn, wenn sie es ist.
Außer wenn doch.
Ja. Kate marschiert auf TX zu, im Glauben, dass das ihr Verlobter sei. Also lässt TX in einem taktischen Manöver, das Fachleute auch als himmelschreiende Blödheit bezeichnen, ihre Tarnung fallen und verwandelt sich zurück in Kristanna Loken.
Bevor sie die Zielperson ausgeschaltet hat, die gerade nichts Böses ahnet, auf sie zuläuft.
Ja.
Schutzlos. Warum?
Damit Kate erschrickt. Und John und der T-850 sie mit dem Leichenwagen einsammeln können. Und dann klären sie etwas taktlos darüber auf, dass ihr Verlobter neulings tot ist.
Sie sammeln sie, glaube ich, auch an der Stelle ein mit dem bekannten Satz You wanna live? Come on!
TX springt auf das Dach des Leichenwagens und sägt ein Loch hinein. Sie kann sich in deutlich komplexere Maschinen verwandeln als Robert Patrick. Dabei ist 1000 doch eigentlich eine höhere Modellnummer als römisch 10.
Ist eine andere Serie, deswegen die römische Nummerierung.
Ja. Ich freue mich ja schon auf den Terminator VIII.
Terminator Beta wird super.
Sie werden TX los, machen dabei aber auch den Leichenwagen zu einem Cabrio und schlussfolgern, dass sie ein neues Auto brauchen. TX steht unterdessen wieder auf, verwandelt ihren Arm in einen Flammenwerfer und startet einen Waldbrand. Warum?
Um zu zeigen, dass sie super gefährlich ist.
Das wussten wir bereits.
Egal, falls wir es vergessen haben.
Der T-850 und seine beiden Schutzbefohlenen erreichen ein praktischerweise leerstehendes Wohnmobil und Kate trauert um ihren Verlobten. John tröstet sie kompetent mit, naja, manchmal passiert sowas halt, da müssen wir halt drüber hinwegkommen.
Stell dich nicht so an.
Ich glaube, der war bei Dr. Silberman irgendwie im Praktikum oder so.
Naja, also Dr. Silberman hat ihn ja behandelt, da hat er sich wahrscheinlich einiges abgeguckt.
Er hat doch nur die Mutter behandelt und nicht ihn.
Ah ja, richtig. Ist ja auch egal.
T-850 erklärt ihm, dass TX, die sie ab jetzt nur noch Terminatrix nennen, exakt 22 Zielpersonen auf ihrer Liste hat. Wobei die Selbstkonsistenz ja mittlerweile aus dem Fenster geflogen ist, womit ihre Taten eigentlich die Zukunft ändern müssten, aus der er kommt. Woher weiß er dann, dass sie nicht eigentlich 30 Zielpersonen hatte und er 8 Morde einfach nur nicht mitbekommen hat?
Oder, wenn es ein selbstkonsistentes System wäre, nur nicht ganz so selbstkonsistent und es immer 22 Lieutenants gibt, dann müsste ja, wenn sie einen erschießt, einfach jemand anders zum Lieutenant.
Genau, dann müssten einfach welche nachrücken.
Das fände ich übrigens eine extrem witzige Einblendung, wie sie einfach Leute über den Haufen schießt und die Zielpersonen im Interface einfach ausgetauscht werden.
Aktualisieren sich so.
Aber den Humor hat der Film an der Stelle nicht.
Nee. Arnold zählt jetzt auch einfach nur alle 22 Personen auf und darunter ist Kates Vater, damit der Plot weitergeht. Denn das reißt sie jetzt aus ihrem Trauerprozess. Außerdem erklärt der Terminator, wie alles zusammenhängt. Der T-1000 und der T-800 aus Terminator 2 hatten Johns Zeitlinie geändert. Statt seine Mutter aus dem Krankenhaus zu befreien, mit Miles Dyson bei Cyberdyne einzubrechen und im Stahlwerk herumzukaspern, hätte er eigentlich das zweite Date mit Kate gehabt. Die beiden wären zusammengekommen, John hätte so ihren Vater kennengelernt und das wären die Grundlagen für die Resistance nach dem Judgment Day 1997 geworden.
Also sind wir jetzt quasi in der Zeitlinie 1985b?
Vielleicht. John versteht allerdings. Es dreht sich alles um ihren Vater. Er ist der Einzige, der Skynet noch aufhalten kann.
Warum?
Das stimmt ja auch sowieso nicht. Aber der T-850 lässt ihn das glauben, weigert sich aber auch, Skynet zu stoppen. Sondern seine Mission ist ausschließlich, John zu beschützen. Und außerdem, in 3 Stunden beginnt der Atomkrieg. Danach braucht die Welt John und Kate. Also ab in den Bunker nach New Mexico, das ist sein Schicksal.
Weil die Zukunft ja festgeschrieben ist, wie wir wissen.
Außer wenn sie es nicht ist.
Mhm.
John hält sich eine Pistole an den Kopf. Er nimmt sich selbst als Geisel, weil er das als einzige Möglichkeit sieht, die Welt innerhalb der Missionsparameter des Terminators zu retten. Zum Glück hat dessen Prozessor nicht genug Byte, um ihm einfach bei der nächsten Gelegenheit die Pistole abzunehmen und ihn dann doch noch in den Bunker zu stopfen.
Willst du sagen, Terminator ist zu blöd?
Ja, ich sag mal, meine PlayStation 1 war, glaube ich, etwas klüger.
Ja, hatte wahrscheinlich auch mehr Speicherplatz.
Ja, zumindest wenn du die Memory Card reinsteckst.
Oh, ich möchte jetzt so einen Terminator mit Slots für 10 Memory Cards am Kopf.
So in den Ohren.
Ja, genau.
Nein, stattdessen ist der Plan des Terminators ab hier sehr viel komplizierter, um John in den Bunker zu bekommen. Und es ist auch nicht der Bunker in New Mexico, von dem er eigentlich spricht. Er erklärt, der Terminator ist nicht programmiert, Johns Befehle zu befolgen wie sein Vorgänger. Stattdessen ist er programmiert, die Befehle der Person zu befolgen, die ihn zurückgeschickt hat, und das war Kate. John ist bereits 2032 gestorben. Getötet von genau exakt diesem Terminator-Modell, bevor Kate ihn umprogrammiert hat.
Nicht nur von diesem Terminator-Modell, von diesem Terminator.
Ja, das meine ich ja. Mhm. Also von diesem individuellen Terminator. Mhm. Wenn er jetzt alle Befehle von Kate ausführen muss, warum befiehlt sie ihm dann nicht einfach, Skynet zu verhindern?
Weil sie eine dumme Frau ist, die auf die Männer angewiesen ist, um Entscheidungen zu treffen?
Stimmt, sie will ja nur heiraten.
Mhm. Mhm. Wie es ihr biologisches Schicksal ist, denn die Zukunft ist ja festgeschrieben, wie wir wissen. Puh, jetzt habe ich mir selber wehgetan. Okay. Ja.
Psychic Damage.
D10. Okay, weiter im Text.
Bei Kates Vater sind mittlerweile alle in Panik über diesen Computervirus. Die USA werden gerade angegriffen, sie wissen nur nicht von wem. Im Hintergrund sehen sie eine neue Hunter-Killer-Drohne, so wie sie sehr bald von Skynet massenproduziert und im Krieg gegen die Menschheit eingesetzt werden wird. Noch immer keine Erklärung, was der Waldbrand sollte. Die Terminatrix taucht jetzt einfach bei General Brewster auf, während der mit dem Pentagon telefoniert. An wen?
Sie hat Rauchsignale gesendet, die dann auf einer Kameraaufzeichnung sind, die als Datenmaterial den die Apokalypse überlebt und später von Skynet ausgelesen
werden. Das ist 12 Monkeys Logik. So klug ist dieser Film nicht.
Mano.
Die Terminatrix taucht jetzt einfach bei General Brewster auf, während der mit dem Pentagon telefoniert. Dort befiehlt man ihm, Skynet zu aktivieren, damit sie die Kontrolle über das Militär zurückbekommen. Brewster sagt, dass dieser Schritt nicht ihnen die Kontrolle über das Militär geben würde, sondern Skynet. Aber im Pentagon glaubt man, Skynet kontrollieren zu können. Weil der Terminatrix das alles aber nicht schnell genug geht, schleicht sie sich in einen Lagerraum für die allerersten Terminator-Modelle Baureihe T1 und aktiviert einen von ihnen, 20 Sekunden bevor Brewster persönlich den Y-Knopf drückt, der Skynet innerhalb von Sekunden komplett aktiviert und die T1-Terminatoren hochfährt. Also,
naja, also ich meine, dieser Raum war wohl eine digitale Zeichnung. Sie haben nur 3 von den T1 tatsächlich gebaut. Und jetzt mussten sie einen davon ja auch einsetzen, sonst hat sich das ja nicht gelohnt.
Überhaupt. Ja, aber die werden doch jetzt sowieso alle eingesetzt. Alle Systeme schalten sich kurz ab, dann wieder an. Die Monitore flackern aus irgendeinem Grund.
Hattest du noch nie ein Computervirus? Das sieht genauso aus.
Nein.
Nein.
Und dann taucht Kate auf, dann der T-850, der Kate erschießt. Dann taucht eine zweite Kate auf, dann enttarnt sich die erste als Terminatrix und erschießt General Brewster, bevor sie verschwindet und Arnold kommentiert, she'll be back.
In der Szene hat Claire Danes scheinbar ein Schleudertrauma erlitten.
Als sie da angeschossen wird?
Ja, als sie da durch die Gegend geschleudert wird. Übrigens, zwei der Luftwaffenstützpunkte, die über die Skynet die Kontrolle übernimmt, sind Morin Airfield und Batman Airbase. Das sind beides echte Luftwaffenstützpunkte.
Ja, ich glaube, Batman ist irgendwie ein Ort in der Türkei, ne?
Ja, genau. Ja. Und
also Batman.
Moron liegt in Spanien.
John Connor schlussfolgert jetzt, dass der Computervirus, gegen den sie jetzt Skynet einsetzen wollten, Skynet ist, bevor sie Skynet aktiviert haben.
Ja, ich denke, die Terminatrix hat einen USB-Stick mit Skynet mitgenommen und den dann ins Handy eingesteckt. Genau.
Aber dann bräuchte General Brewster ja nicht auf Y zu drücken.
Naja, doch, um die Timeline zu vervollständigen. Was weiß ich, wie
das heißt. Das geht halt nicht auf. Skynet ist noch nicht aktiv. Kann aber bereits als Computervirus Computer auf aller Welt infizieren.
Also ich denke tatsächlich, dass das nicht das Gleiche ist. Dass es einen Virus gibt oder eine Version von Skynet, die so tut, als wäre sie ein Virus. Und das Skynet des Militärs und das Skynet-Virus von außen kann auf die Militärsysteme nicht zugreifen.
Aber die sagen doch, dass ihre Systeme damit befallen sind. Und
ja,
deswegen
aber nicht,
müssen sie ja Skynet
alle.
Anschalten.
Nicht alle. Ach, was weiß ich. Der Film ergibt keinen Sinn.
Ja. Die T1-Terminatoren fahren durch die Gänge und gucken sich mit ihren Wally-Köpfen gegenseitig ratlos an, weil sie den T-850 nicht mehr orten können. Dann lässt der sich aus einem Lüftungsschacht fallen und durchlöchert sie mit einem Maschinengewehr. Den sterbenden General schleppen sie in ein Büro mit einem Geheimsafe, in dem ein roter Umschlag eingeschlossen ist, den sie brauchen werden. Er empfiehlt, John und Kate zu einer geheimen Basis namens Crystal Peak in den Bergen von Nevada zu fahren. Und dann werden sie auch schon von der Hunter-Killer-Drohne beschossen. Der Einzige, der davon getroffen wird, ist Kates Vater, der ja sowieso schon mit beiden Beinen, dem Torso, beiden Armen und den Schultern im Grab stand. Die anderen drei können dem Drohnenangriff entkommen. Der T-850 liefert sich einen Zweikampf mit der angeblich extrem überlegenen Terminatrix, damit die beiden Menschen zum Hangar laufen und nach Nevada fliegen können. Tatsächlich sind sich die beiden Terminatoren aber ziemlich ebenbürtig, und so müssen wir minutenlang zusehen, wie ein Bodybuilder eine Frau verprügelt.
Wenn du es so ausdrückst.
Das ist halt das Problem, wenn du den Gegner zu einer Frau machst, den starken Helden aber nicht, und es dann zu einer physischen Konfrontation kommt.
Ja, wobei, ich fand's eigentlich ganz cool, dass eine Frau als Terminator eingesetzt wird.
Ja.
Die sind nun mal von der Physik her nicht ganz so bulky. Ich meine, sie ist jetzt auch offensichtlich keine Bodybuilderin. Aber das hätte man eventuell machen sollen.
Ja, er wollte auch eigentlich China für die Rolle haben, also die Wrestlerin.
Das wäre vielleicht eine bessere Besetzung
gewesen. Vielleicht. Sie packt wieder den Flammenwerfer aus, um genug von seinem Gesicht zu verbrennen, damit das Metallskelett darunter wieder sichtbar ist. Und das Make-up ist schlechter als 1991.
Ja.
Dann tritt sie ihm den Kopf vom Hals und fährt lächelnd eine Schweißbrenner aus ihrem Gogo-Gadgetto-Finger aus. Eine weitere Hunter-Killer-Drohne, aber Kate erschießt sie mit einer Maschinenpistole. John ist plötzlich angeturnt. You remind me of my mother.
Ja. Was seine Mutter ihm bei allen Waffen-Pew-Pew-Sachen nicht beigebracht hat, ist ganz offensichtlich flirten, weil das ist der letzte Satz, den du zu einer Frau sagst.
Mhm. Wem ich diesen Satz abkaufen würde, ist Gomez Adams.
Ja, okay. Absolut, sofort. Ja.
Die Drohne war aber nicht ansatzweise so gefährlich wie die Terminatrix, die jetzt auf dem Weg zu ihnen ist, wie sie auf ein paar Monitoren sehen können, die praktischerweise direkt neben ihnen sind.
Ja, da hat der Set-Designer auch zugegeben, dass das keinen Sinn ergibt, aber es war halt plottechnisch nötig hier.
Mhm. Sie fliehen durch einen Teilchenbeschleuniger-Wartungstunnel, den John aktiviert und zu einem Elektromagneten macht, der ihre Waffen, aber auch die komplette Terminatrix anzieht, aber nicht die Schnallen an ihren Gürteln oder Rucksäcken.
Ja, also ich habe da tatsächlich nochmal nachgelesen, weil ich mir nicht sicher war, ob ein Teilchenbeschleuniger gleichzeitig ein Supermagnet ist.
Mhm.
Und habe dann zum LHC im CERN gelesen. Und da hieß es, das sind insgesamt 1232 Dipolmagnete. Die sind allerdings sehr weit auseinander, weil das Ding hat einen Umfang von 27 Kilometern, auf dem diese Magnete verteilt sind. Jeder dieser Magnete ist 15 Meter lang dafür. Und ich gehe jetzt nicht auf die genaue Funktionsweise dieser Magnete ein und wofür sie gut sind. Jedenfalls wird eine Strahlenenergie von 7 Tetraelektronenvolt erforderlich und dafür braucht man ein Magnetfeld von 8 Tesla. Das ist ungefähr 100 Mal stärker als ein handelsüblicher Hufeisenmagnet.
Okay.
Jetzt weiß ich nicht, ob 100 Hufeisenmagneten nebeneinander denselben dramatischen Effekt gehabt hätten. Ich sag mal, vor allem 100 Hufeisenmagneten auf 15 Meter Länge.
Mhm.
Stelle ich mir jetzt nicht so krass magnetisch vor.
Ich habe aber noch eine andere Frage. Die Terminatrix kann alle Maschinen über Bluetooth oder sowas kontrollieren, aber sie kann nicht den Teilchenbeschleuniger ausschalten. Stattdessen übernimmt sie jetzt die Kontrolle über den T-850, der sich den Kopf wieder auf den Hals setzt, dann verwandelt sie ihren Arm in eine Kreissäge, die in den Teilchenbeschleuniger hineinsägt.
Was eine richtig gute Idee ist, da, was weiß ich, wie schnelle Teilchen rausfliegen zu lassen, unkontrolliert.
Hm.
War übrigens eine der schwierigsten Szenen für Christina Loken, weil sie aus dem Rennen quasi direkt in so eine ausgebreitete Position gehen musste, ohne großartig Übergang zu haben. Und die musste sie dann halt auch noch ewig halten. Und danach hatte sie wohl wochenlang die kompletten Arme blau.
Ja, aber die Terminatrix ist in dieser Szene doch sowieso zum größten Teil computeranimiert.
Ja, okay. Das bestimmt nicht, weil der Regisseur einen Kink hat.
Bestimmt nicht. John und Kate sind inzwischen am Hangar angekommen und sehen den T-850, der jetzt auch eintrifft. John freut sich, ihn zu sehen, aber Arnold ruft ihm zu, Get away from me, please, now! Dann erklärt er, dass die Terminatrix sein System korrumpiert hat, was nicht erklärt, warum er das erklären kann.
Und also mein Computer gibt mir auch eine Warnmeldung aus, wenn ich mir ein Virus eingefangen habe.
Ja, ja. Aber er sagt, was er will, tut nichts zur Sache, er ist eine Maschine und muss jetzt den Befehl ausführen, John zu töten. Dann macht er das aber trotzdem nicht, weil John ihn an seine Mission erinnert, ihn und Kate zu beschützen. Stattdessen prügelt der Terminator frustriert auf eine Motorhaube ein, während John regungslos am Boden liegt und zusieht.
Ja, wer kennt sie nicht, diese Roboter, denen die Emotionen durchgehen.
Hm. Dann steht er doch noch auf, geht zu Kate, die beiden heben ab und fliegen nach Nevada. Dort angekommen, schießt John erst einmal ins Leere. Dann wollen sie die Bunkerschutztür vor ihnen mit Hilfe des roten Umschlags aus dem Safe öffnen, aber plötzlich knallt ein Helikopter ins Gebäude und die Terminatrix steigt aus. John schießt auf sie, was natürlich nichts bringt, macht aber nichts, denn jetzt knallt noch ein zweiter Hubschrauber hinterher. Aus den Trümmern steigt der wiederaktivierte T-850, dessen halbes Gesicht jetzt fehlt. Und das ist einfach nur ein schlechter Computereffekt.
Übrigens hilft ein Neustart nicht, wenn man einen Virus hat.
Natürlich nicht.
Ich weiß nicht, hatte der Regisseur keinen Computer zu Hause?
Wahrscheinlich nicht. T-850 sieht John in die Augen und sagt nur, I'm back.
Hm. Oh, die Emotion.
Wie er sich überhaupt wieder hochgefahren hat. Und warum die Terminatrix keine Kontrolle mehr über ihn hat. Und warum sie jetzt nicht einfach wieder die Kontrolle über ihn neu übernimmt. Das wird alles nicht erklärt.
Plot-Armor.
Hm. Stattdessen hält er nur die sich wieder schließende Bunkertür hoch, damit John und Kate drunter durchkrabbeln können. Die Terminatrix rappelt sich wieder auf, erkennt John an seinen Schuhen. Also sie scannt, sieht nur die Schuhsohlen und es wird eingeblendet, Zielperson, Zielperson.
Ja.
Und dann greift sie nach dem Fuß, aber der T-850 hält sie fest. Dann holt er noch eine seiner Energiezellen raus und steckt sie ihr in den Mund. Und dann zitiert er Sarah Connor, "You're terminated." Und er hat ja nicht mitbekommen, dass sie das zum T-800 im ersten Film gesagt hat. Ja, das ist einfach nur Zufall, dass er das jetzt genau so formuliert.
Mhm. Hat er das Ding hinter oder vor der Bunkerwand gezündet?
Also unter der Tür. Sie klemmen unter der Tür.
Also hat er gerade eine Atombombe gezündet im Atombunker?
Ja. Eine Wasserstoffbombe, um genau zu sein.
Also sind unsere beiden Protagonisten jetzt tot.
Sie würden eigentlich von der Bunkertür geschützt werden, aber die steht ja immer noch einen Spalt weit offen, weil T-850 und TX genau darunter liegen und diese Bombe zünden.
Also von der Druckwelle jetzt mal ganz abgesehen, von mir aus, ne, das ist ein Bunker, der ist verwinkelt, was weiß ich. Aber die Verstrahlung kommt ja dann da rein.
Plot-Armor.
Ach so, ja.
Und so können sie jetzt endlich vom Bunker aus den Judgment Day stoppen. Glauben sie zumindest. Aber das war ja nie die Mission des T-850. Stattdessen hat er sie bloß sehr kompliziert auf Umwegen hierhin geschickt, damit sie überleben. Eigentlich war diese Anlage 30 Jahre zuvor gebaut worden, um den Präsidenten der USA zu beschützen, falls der Kalte Krieg eskalieren sollte. Jetzt kommen Funksprüche rein, die um Hilfe bitten, und John greift zum Mikrofon und wird die inspirierende Figur, die er in der Zukunft sein wird, wie uns Terminator 4 nächste Woche demonstrieren wird. Aus dem Off erklärt er uns: "Maybe destiny has been written, I don't know." Skynet aktiviert das komplette nukleare Arsenal der Menschheit und der Wald brennt immer noch.
Sie hat ein Leuchtfeuer gelegt, das von den Infrarot-Sichtgeräten identifiziert werden kann, weil da ein total wichtiger strategischer Angriffspunkt ist.
Warum ist da ein strategisch wichtiger Angriffspunkt?
Ist doch egal.
Im Nachspann haben wir dann das einzige Mal, dass der Original-Soundtrack von Brad Fiedel gespielt wird. Der Rest des Films war von Marco Beltrami vertont worden, der in Scream deutlich bessere Arbeit abgeliefert hatte.
Ich möchte nochmal auf mein Lieblingsthema Sounddesign von letzter Woche zurückkommen.
Ja, bitte.
Diese metallischen Klänge in dem Terminator-Theme sind übrigens nicht aus einem Synthesizer, wie ich bisher dachte.
Ach, dieses Tadam-Tadam-Tadam.
Mhm. Aha. Sondern es ist Fiedel, der auf seiner gusseisernen Bratpfanne trommelt und das finde ich sehr schön.
Ja, schön. Wok, 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 wok. Ja.
Der Terminator ist übrigens die einzige Figur, soweit ich gelesen habe, die in der Liste der 100 Helden und Schurken des American Film Institute sowohl als Schurke als auch als Held aufgeführt sind. Weil er halt im ersten Teil böse ist und im zweiten und dritten dann nicht.
Mhm. Außer in dem Moment, wo sie ihn übernimmt.
Ja gut, aber da ist er ja nicht böse, sondern da ist, ne?
Ja. Aber so gesehen ist er auch nicht wirklich gut.
Nur beim zweiten ist das ja.
Ja, sie ändern ja auch nur seine Programmierung. Und TX ändert ja auch nur seine Programmierung. Also entweder er ist böse oder er ist es nicht.
Oh, jetzt kommen wir doch nicht mit Logik.
Ja, nicht bei diesem
Film. Wir sind bei diesem Film so past logic.
Mhm. Terminator 2 Judgment Day hatte 6 Oscar-Nominierungen und hat 4 Oscars gewonnen.
Bitte?
Terminator 2 Judgment Day.
Ach so.
Terminator 3 war nominiert für einen MTV Movie Awards für Best Action Sequence und hat ihn nicht gewonnen.
Zu Recht.
Außerdem noch einen Teen Choice Award für Schwarzenegger und hat ihn nicht gewonnen. Was er gewonnen hatte, war ein ASCAP Film and Television Music Award für Marco Beltrami. Citation needed, sagt Wikipedia. Okay, das war der schlechteste Terminator-Film bis jetzt. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, wie er sich im Vergleich zum schlechtesten Zeitreisefilm auf unserer Liste schlägt. Das ist, wie gesagt, The Flash von 2023.
Boah, der war halt auch schon richtig schlecht.
Ja. Ich denke, wir können Terminator 3 über den Flash ranken, weil die CGI-Effekte in beiden Filmen grottenschlecht sind. Aber The Flash kam halt 20 Jahre später raus und hat keine Entschuldigung dafür, dass er auch so schlecht aussieht.
Nehme ich. Das Argument ist gut, ja.
Ja.
Ich hatte auch gesagt, wir können ihn drunter ranken, weil irgendwie der Flash ab und zu ein bisschen lustig war.
Ja, ab und zu ein bisschen aber lustig ist der dritte auch, aber immer nur so unfreiwillig.
Ja, man kann es lustig nennen, man kann es cringy nennen. Aber ranken wir ihn drüber, ja.
Ja, nicht weit drüber.
Nein, eins drüber.
Ja, weil Happy Death Day to You ist besser.
Deutlich.
Ja.
Okay, wir haben es hinter uns. Hooray! Du hast gesagt, der vierte ist viel besser, ne?
Ich habe nicht gesagt, viel besser. Aber ich würde jetzt sagen, er ist besser.
Okay.
Aber das sehen wir nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf.
We'll be back.
Kommt halt jetzt an. Guten Tag, ich bin der Psychologe. Hat hier irgendwer ein Trauma bestellt? Sie starrt ihn genauso fassungslos an wie wir und er will sie beruhigen, also erzählt er jetzt von sich selbst. Trauma für Jonas Wagner, 10. Stock.